Hallo?
Geht schon los?
Ja.
Einen Moment.
Hallo?
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, heiße Woche hinter uns.
Und noch vor uns.
Ja, genau. Es ist wirklich warm, ne? Vor allem hier im Studio bei uns. Aber wir wollen erstmal gleich anfangen. Wir hatten ja eine Verlosung. Da gab es ja ein Spiel zu gewinnen, ein Prime-Spiel. Und wir hatten wirklich viele Zuschriften. Da möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Und wir wussten gar nicht, wie wir unseren Gewinner bzw. unsere Gewinnerin ziehen sollten. Und das haben wir natürlich wieder über Alexa gemacht. Und die hat uns die E-Mail Nummer 27 ausgewählt.
27.
Und das war die Andrea B. Die haben wir schon per Mail informiert. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir schicken dir das Spiel in den nächsten Tagen zu. Und Tanja hat auch noch was von der Firma als kleines Goodie bekommen, weil wir wirklich einen regen Zulauf hatten.
Genau, und damit niemand hier leer ausgeht, hat uns die Firma Magnificum netterweise einen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Und mit dem Code CRIMEUP15 bekommt ihr 15% auf eure Bestellung. Das finde ich wirklich toll. Und uns hat das Spiel ja auch sehr gefallen, euch sicherlich auch. Also wenn ihr Interesse habt, guckt gerne mal in die Shownotes.
Ja, Tanja, dann wechseln wir vom Spiel in die Realität. Und mein Fall handelt heute vom Metzgermeister 79.
Oh, da kann ich mir schon was drunter vorstellen.
Ja, und zwar dazu müssen wir gar nicht weit in die Welt, sondern bleiben im deutschen Lande. Und zwar trug sich mein Fall 2020 in Berlin zu. Und mein Täter war zu dem Zeitpunkt Lehrer und 40 Jahre alt. Er trieb sich immer wieder in Online-Gay-Dating-Plattformen rum, wie Gay Romeo oder Gay Royal, um Nummer 2 zu nennen. Und er suchte den schnellen, perversen Schwulensex mitten in Berlin. Sein Profilname Metzgermeister 79, was sein Geburtsjahr beinhaltete. Tanja, also bei dem Namen würde ich mich, glaube ich, nicht mit dem treffen wollen. Du?
Das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist jetzt ja kein ansprechender Name, ne?
Nee. Mhm. Das Opfer, ich nenne ihn jetzt mal Stefan, war zu seinem Todeszeitpunkt 44 Jahre alt und war als Monteur im Hochleistungsbau ständig unterwegs. Und Metzgermeister 79, den nenne ich jetzt mal Ralf. Also Stefan suchte auf Datingplattformen im Gegensatz zu Ralf nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Pärchen. Vergnügte sich somit sowohl mit Frauen wie auch mit Männern. Gerade im Bereich von Dating-Bekanntschaften besteht immer ein Restrisiko, an den Falschen oder an die Falsche zu gelangen. Man darf nicht vergessen, meist verabredet man sich ja bei der bestimmten Person in dessen Wohnung, sofern man sich nicht an einem neutralen Ort wie in einem Hotel pipapo trifft. Und wenn der Betreffende auch noch etwas Böses will, lockt er oder sie einen ja in eine Falle und meist dann in die eigene Wohnung. Also mummelig wäre mir da jetzt schon, aber wenn es sich ja um ein Treffen mit sexuellem Hintergrund handelt, steht die Erregtheit wohl mehr im Vordergrund und das nutzt dann der Täter oder die Täterin in diesem Fall auch aus. Stefan lebte in einer WG in Berlin-Lichtenberg, also schon ein wenig außerhalb. Er galt in der WG als sehr ordentlich und zuverlässig. Somit hält er auch seine Dates ein und kam auch immer wieder zurück. Am 5. September 2020 allerdings nicht. Als Stefan das Haus verließ, nahm er sich eine Taxe und machte sich auf den Weg. Während der Fahrt korrigierte Stefan das Fahrziel und der Taxifahrer ließ ihn an einer S-Bahn-Station raus. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht vorher ein anderes Date hatte, was sich zerschlagen hat, sich dann ein neues Date gesucht hat und da dies hier in Berlin-Pankow war, hat er sich entschieden, mit der Bahn zu fahren, weil der Weg halt zu weit ist mit der Taxe und somit auch zu teuer.
Aber das müsste man ja im Nachgang auch ganz gut nachvollziehen können.
Wurde zum Teil.
Ja, ja.
Deswegen, so sind die Vermutungen. Und dann hörte und sah man von Stefan nichts mehr. Fest steht, dass Stefan sich direkt mit seinem Täter getroffen haben muss. Bereits nach kurzer Zeit stellten Familienmitglieder eine Vermisstenanzeige. Auch eine öffentliche Fahndung folgte allerdings ohne Hilfe durch Aktenzeichen Y. Oder sagen wir mal so, dies war nicht nötig. Das Gute, was natürlich dem Opfer in diesem Fall nichts mehr nützte, ist ja die Nachverfolgung im Internet. Da hat die Polizei ja einige Möglichkeiten, um rauszufinden, mit wem Stefan sich kontaktet hat, beziehungsweise mit wem er sich verabredet hat. Und die Spur führte schnell zu dem Zeitpunkt 40-jährigen Lehrer Ralf. Täter und Opfer kannten sich vorher nicht, sondern hatten laut Aussage und Auswertung erst an dem besagten 6. September das erste Mal Kontakt miteinander. Man kann auch davon ausgehen, dass es zum Treffen einvernehmlich kam, allerdings zu kannibalischen Handlungen, wie ja schon in dem Fall, Tanja, den du mal gemacht hast, der Kannibale von Rothenburg, Armin Meiwes, war es in diesem Fall nicht. Denn Meiwes' Tat war ja einvernehmlich von romantischen Gefühlen geprägt. Mhm. Und auch erschreckend eigentlich, ne?
Ja,
und natürlich. In diesem Fall nicht. Auf jeden Fall besteht auch die Möglichkeit, dass sich beide getroffen haben, um Amputationshandlungen vorzunehmen. Es könnte auch möglich sein, dass das spätere Opfer seinen eigenen Körper probieren wollte.
Aber wie kommt man darauf? Also gab es da irgendwelche Andeutungen seinerseits?
Vermutung nur. Durch die Ermittlungen. Was feststeht ist, dass Ralf sich aufgrund seiner Internetsuchverläufen sehr stark für Kannibalismus interessiert hatte, was bei Stefan nicht der Fall war. Somit gehen sie von einer einvernehmlichen Kannibalismustat nicht aus. Bis zum 8. November gibt es keine brauchbare Spur, die zum vermissten Stefan führt. Ich sagte gerade bis zum 8. Denn am 8. November entdeckten Spaziergänger in einem Park in Berlin-Buch ein Oberschenkelknochen eines Menschen. Der Knochen wurde einem DNA-Abgleich unterzogen und konnte tatsächlich Stefan zugeordnet werden. Krass an dem Fund, der Knochen war komplett fleischlos. Auch der Taxifahrer konnte tatsächlich ermittelt werden und nun wurden Main-Trailer-Hunde von beiden Stellen eingesetzt, sowohl von der Knochenfundstelle sowie von der Bahnstation. Und beide Spuren führten direkt zur Wohnung von Ralf. Jackpot, ja. Sag ich mal so. Ne? Mhm. Und in der Wohnung von Ralf sowie im Keller wurden folgende Gegenstände gefunden. Eine medizinische Knochensäge, Schlachtermeister-Messerset, eine Kühltruhe sowie eine Sackkarre. Aber keine weiteren Leichenteile. Aber andere Quellen sprachen jedoch auch vom Fund weiterer Leichenteile. Also das ist jetzt nicht ganz eindeutig. Aber auf jeden Fall gab es im Keller jede Menge Blutspuren von Stefan. Der Lehrer Ralf war nach der Beweislage geständig, sagt aber aus, dass er Stefan nicht getötet hätte, sondern er fiel einfach tot um und sein Verteidiger plädierte auf Freispruch, denn sexuelle Fantasien seien nicht strafbar. Auch das Zerstückeln der Leiche gehört in diesem Fall zu einer sexuellen Fantasie.
Oh, das ist aber... Das ist
krass, oder?
Ja.
Aber allerdings lief das Ganze nachweislich anders ab. Nachts gegen 2.30 Uhr traf Stefan bei Ralf ein, der ihm dann ein Gemisch aus Cola und K.O.-Tropfen gab. Wichtiger Punkt bei einem Blind Date, nie ein angebotenes Getränk nehmen. Mal ein Ratschlag am Rande. Nach der Zunahme des Getränkes begannen beide mit sexuellen Handlungen. Dabei fügte Ralf Stefan einen Kehlenschnitt zu. Dann schliff er ihn ins Bad und ließ ihn in der Badewanne ausbluten. Was nur geht, wenn das Herz noch schlägt. Und somit verstarb Stefan nicht eines natürlichen Todes. Dann trennte er Penis und Hoden ab. Hierzu fanden die Ermittler noch eine Anleitung mit dem Titel Entmannungsritual in der Wohnung. Und dann zerstückelt er die Leiche und trennte akribisch das Menschenfleisch von dem Oberschenkelknochen ab. Die zerstückelten Leichenteile verteilte er im Berliner Bereich. Bis heute gibt es keine Spuren zum Oberschenkelfleisch, noch zum Penis oder den Hoden. Der Richter ging davon aus, dass Ralf die Teile verspeist hatte. Und laut Recherche der Ermittler war Ralf bereits am nächsten Abend auf Suche nach dem nächsten Opfer, Fragezeichen, Sexpartner, Fragezeichen.
Wo hat er denn den Rest des Körpers entsorgt?
Im Stadtgebiet von Berlin.
Ach so, alle Teile des
Alle Körpers. Teile und wie gesagt, das Oberschenkelfleisch sowie Penis und Hoden wurde nicht gefunden.
Aber den Rest hat man komplett gefunden.
Ja, das Urteil, lebenslange Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld wegen heimtückischen Mord, Befriedigung des Geschlechtstriebs und Verdeckung einer anderen Straftat, Störung der Totenruhe, indem er nach dem Mord Hoden und Penis abgetrennt und verspeist hat. Somit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren nicht möglich. Und Voraussetzung war natürlich auch die Schuldfähigkeit. Diese wurde vom Gutachter aber bestätigt. Und das ganze Verfahren hat auch die Familie des Opfers im Gerichtssaal verfolgt. Mutter, Vater und Bruder von Stefan. Das muss auch so richtig hart sein für die, ne?
Gewesen. Ja.
Und abschließend möchte ich aber noch sagen, dass Ralf schon sehr lange sich mit Kannibalismus beschäftigt hat, recherchiert, wie man tötet und wie man Leichen zerteilt. Und somit hat er sich in diese Tat reingeschaukelt und die letztendlich begangen.
Und war dann ja offensichtlich schon wieder auf der Suche nach einem neuen Opfer.
Ja, das ist heftig, oder?
Ja.
Und er hat auch nach der Urteilsverkündung gelächelt.
Und er hat dann ja selber nichts dazu gesagt, ne? Das heißt, er hat das nicht zugegeben.
Nein, also wie gesagt, er hat sich ja erstmal diese Geschichte ausgedacht, ja, dass er halt tot umgefallen sei. Ja, Tanja, ich hatte dann heute wirklich mit einem wirklich harten Fall angefangen.
Ja.
Aber sowas passiert immer wieder. Nicht nur in Deutschland, weltweit. Und deswegen muss man halt auch immer sehr, sehr aufpassen, wenn man sich mit einem fremden Menschen trifft.
Da hast du recht, ja.
Ja, Tanja, dann jetzt eine Brücke zu bauen, so in deinem Fall wird ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Ich habe aber auf jeden Fall, und da ist vielleicht die Brücke, genau das Gegenteil. Ich habe nämlich keinen Fall, über den viel berichtet wurde,
ja,
sondern einen Fall, der eigentlich relativ schwer zu recherchieren war. Dabei hätte ich mich gefreut, noch ein paar mehr Infos zu bekommen, weil da das eine oder andere ist, was wir bisher noch nicht gekannt haben, muss ich sagen. Es geht um den Mord an der 22-jährigen Lindsay Hawker und das Ganze hat stattgefunden in Japan.
Oh, Japan haben wir auch ganz selten, ne?
Ja, haben wir selten. Wenn es da Fälle gibt, muss ich sagen, sind die schon immer sehr, sehr heftig. Und auch dieser Fall hat, wie gesagt, die eine oder andere Tücke. Die Lindsay Hawker kam aus England und hatte dort studiert und wollte eigentlich ihren Master machen, aber hatte sich überlegt, dass sie vorher noch ein ganzes Jahr nach Japan möchte und ist nach Tokio gegangen, um dort an der größten Englischschule als Englischlehrerin zu arbeiten. Und nach dem Jahr wollte sie eben wieder zurück und dann ihren Master machen.
Dazu ist es dann nicht mehr gekommen.
Dazu ist es nicht mehr gekommen, genau. Sie hat sich ihre Wohnung mit zwei weiteren Lehrerinnen geteilt. Der 20.03.2007, vier Tage vor, so viel nehme ich vorweg, ihrem Tod. Lindsay fährt wie so oft von der Arbeit nach Hause mit dem Zug und auf einmal spricht sie jemand an. Tatsuya Ichihashi, zu dem Zeitpunkt 28 Jahre. Er geht auf sie zu und behauptet, sie sei doch seine Lehrerin. Sie sei seine Englischlehrerin, was nicht stimmte. Sie hat das dann ein paar Mal versucht klarzustellen. Er hat sie dann erstmal in Ruhe gelassen. Als sie mit dem Fahrrad von der Bahn nach Hause fährt, merkt sie, dass jemand ihr folgt. Es ist Tatsuya. Er folgt ihr bis vor die Haustür und bittet dann um ein Glas Wasser. Und da muss ich sagen, das fände ich schon so unheimlich. Da würde ich nicht reagieren. Sie bittet ihn in die Wohnung und gibt ihm das Glas Wasser. Sie fühlt sich zu dem Zeitpunkt sicher, weil ihre beiden Mitbewohnerinnen da sind. Er malt daraufhin ein Bild von ihr, auf das er seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse schreibt. Und die beiden verabreden sich, um sich vier Tage später in einem Café zu treffen, wo sie ihm eine private Englischstunde geben soll.
Also war es wirklich nur wegen der Englischstunde oder fand sie ihn auch sympathisch, dass sie sich getroffen haben?
Das glaube ich persönlich nicht, ja, denn über diese Begegnung hat sie ihrem Freund per E-Mail geschrieben.
Ach so, sie
hat einen Freund und sie hat ihm das auch erzählt. Sie hat aber auch nicht, zumindest habe ich nichts dazu gefunden, geschrieben, dass sie das unheimlich fand, weil wie gesagt, dieser fremde Mann spricht dich zuerst im Zug an, dann folgt er dir nach Hause, bittet dich um ein Glas und nötigt dich quasi, ihn in deine Wohnung zu nehmen, malt dich.
Aber ich glaube, das wird dir in dem Moment gar nicht so bewusst.
Das kann sein.
Das nimmst du gar nicht so wahr. Ja. Also im Nachhinein, wenn du drüber nachdenkst. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen. So muss es ja gewesen sein.
Ja.
Samstag, der 24.03.2007. Die beiden treffen sich in einem Café und nehmen danach gemeinsam ein Taxi zu seiner Wohnung. Lindsay sagt dem Taxifahrer, sie ist gleich wieder da. Er soll kurz warten vor dem Apartment. Er wartet auch kurz, aber Lindsay kommt nicht. Und nach einiger Zeit fährt er los. Am 25.03. und am 26.03. erscheint Lindsay nicht zum Englischunterricht. Die Schule meldet das und die Polizei bekommt einen Tipp, vermutlich den Mitbewohnerinnen, zu dieser Wohnung von dem Tatsuya zu fahren. Gegen 17.40 Uhr sind sie am Apartment. Ohne triftigen Grund dürfen sie dort nicht klopfen. Sie dürfen ihn also nicht befragen. Also stehen da erstmal zwei Polizisten und warten. Sie sehen kein Licht in der Wohnung, sie sind sich aber sicher, dass jemand zu Hause ist. Gegen 19 Uhr rufen sie Verstärkung, sieben weitere Polizisten kommen. Einige stehen unten, andere stehen vor der Wohnung.
Also es ist so ein Apartmenthaus.
Ja. Mhm. Gegen 21 Uhr steht auf einmal Tatsuya vor ihnen, barfuß, mit einem Rucksack. Er sieht die Polizei und versucht wegzurennen. Und die Polizei hat keine Funkgeräte. Das heißt, die Polizisten oben vor dem Apartment können den Polizisten unten nicht Bescheid geben, dass er flüchtet, genau. Und da habe ich jetzt zwei unterschiedliche Informationen gelesen. Die einen haben gesagt, dass er über den Balkon geflüchtet ist. Die anderen haben gesagt, dass er die Treppen runtergerannt ist, bis er die Polizei unten gesehen hat und dann die letzten Stufen quasi seitlich weggesprungen ist und dann rausgerannt ist. In jedem Fall konnte er fliehen. Ein bisschen später, die Polizei hat ja nach wie vor nach ihm gesucht, hat sie ihn auch gesehen und er hat es wieder geschafft zu fliehen. Die Polizei kommt dann in die Wohnung und rekonstruiert einen Tathergang, denn sie finden die Leiche von Lindsay auf dem Balkon in einer Badewanne, gefüllt mit Dünger und Sand. Sie rekonstruieren, dass Tatsuya...
Ganz kurz, und die Badewanne, die war auf dem Balkon da?
Genau. Tatsuya hat vermutlich Sonntagabend oder Montagmorgen die Badewanne aus dem Bad auf den Balkon gebracht. Wie sowas geht, kann ich dir nicht sagen. Und hat dann dort eben den Körper reingelegt. Eine Hand von ihr guckte auch so an der Badewanne, an der Seite raus.
So wie in so manchen Filmen.
Ja, ne? Wie in so Filmen. Hat mich gleich daran erinnert. Sie hatte am ganzen Körper riesige blaue Flecke, insbesondere im Gesicht. Da konnte man davon ausgehen, dass das durch starke Faustschläge entstanden ist. Aber auch auf dem ganzen Körper. Und da geht man davon aus, dass das dadurch entstanden ist, dass sie gegen Möbel geschmissen wurde. Beide waren sehr bewandert in Martial Arts. Das heißt, man geht davon aus, dass die richtig gekämpft haben in dieser Wohnung.
Das ist ja auch laut, ne?
Das muss eigentlich laut gewesen sein, ja. Genau. Am Ende, er hatte den schwarzen Gürtel in Martial Arts, hat er, wenn du so willst, sie besiegt. Er hat angefangen, sie zu strangulieren und hat ihr dann das Genick gebrochen. Dann hat er ihren Kopf rasiert und noch so ein Spray auf ihrem Körper verteilt, weil er offensichtlich wollte, dass sich der Körper quasi in diesem Sand- und Düngergemisch mit diesem Spray quasi vereint, kompostiert, so. Weißt ja. du? Hm. Und die Polizei versucht jetzt auf vielen Wegen, ihn zu finden. Unter anderem veröffentlichen sie auch Bilder von ihm, weil er hatte ja auch von ihr ein Bild gemalt und er hat offensichtlich generell gerne gemalt. Und sie hatten die Hoffnung, dass jemand vielleicht seinen Malstil wiedererkennt.
Ja. Und vor allem würde ich ja gerne mal wissen, warum er das gemacht hat.
Ja.
Das sagst du uns aber noch, ne?
Am 4.11.2009 veröffentlicht die Polizei auf einmal ein Foto von ihm. Und so richtig erkennen kann man ihn da nicht mehr. Tatsuya hat sich einigen Operationen unterzogen, schönheitschirurgischen Operationen, um sein Äußeres eben so zu verändern, dass er nicht mehr gefasst werden kann. Er hat seine Nase quasi erhöht, dass sie spitzer wird. Er hat sich eine Lidfalte operieren lassen. Zwei Muttermale hat er weggemacht. Und seine Lippen waren viel, viel dünner als vorher. Und wie er selber später berichtet hat, die beiden Muttermale hat er sich selbst mit Nadeln entfernt. Oh. Und die Lippen hat er sich teilweise selber dadurch dünner gemacht, dass er mit einem Messer daran rumgeschnitten hat. Er hatte zu dem Zeitpunkt nämlich nicht genug Geld, um die OPs schon zu
bezahlen. Das wollte ich gerade sagen. Er muss ja eigentlich viel Geld gehabt haben, wenn er das alles gemacht hat. Und wenn das dann nicht so der Fall war, dann passt es ja, was du jetzt gerade sagst.
Ja, seine Eltern waren beide Ärzte. Er selber hatte aber nie gearbeitet. Aber da hat er wahrscheinlich das eine oder andere sich abgeguckt und hat sich das auch deshalb vielleicht zugetraut, das selbst zu machen. Und man kann im Internet sich auch Fotos davon angucken. Also er sieht wirklich anders aus als vorher. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das die Suche auch nochmal erschwert hat. Mhm. Nichtsdestotrotz, am 10.11.2009 wird er auf einer Fähre geschnappt, als er mal wieder die Stadt wechseln möchte. Und er schweigt erstmal. Die Todesstrafe steht für ihn in Aussicht. Obwohl die in der Regel in Japan nur verhängt wird, wenn es mehrere Opfer gibt. Aber es baut genug Druck auf, sodass er geständig wird, in Anführungsstrichen. Das hat mich ein bisschen an deinen Fall erinnert. Er behauptet, es ist so abgelaufen, er wollte sie vergewaltigen und hat ihr dann, weil sie angefangen hat zu schreien, den Mund zugehalten und hat sie quasi aus Versehen dadurch erstickt. Aber wie schon berichtet habe, konnte man an der Leiche eben einen anderen Tathergang rekonstruieren, sodass klar war, dass er gelogen hat. Und am 21.07.2011, also nochmal fast 2 Jahre später, wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Und was am Schluss dann nochmal zu sehr viel Ärger geführt hat, insbesondere auf Seiten der Eltern von Lindsay, war, dass er in Haft ein Buch über seine Flucht geschrieben hat. Und da hat er erzählt, welche Jobs er gemacht hat und dass er auf einer Pilgerwanderung war. Und da berichtet er eben auch davon, dass er sein Aussehen selber eben verändert hat. Und er beschreibt aber nicht den Mord. Aber das, was er schreibt, ist, dass er voller Reue ist für den Tod von Lindsay und dass er aber einfach leider in Anführungsstrichen zu feige sei, sich selbst zu töten. Und damit hat er natürlich auch nochmal richtig viel Geld in der Haft verdient. Und sitzt jetzt eben lebenslänglich.
Und begründet hat er das trotzdem nicht, ne? Warum er sie in die Wanne gelegt hat und das
alles. Ja, das hat er alles nicht begründet. Warum hat er sie in die Wanne gelegt? Ja. Also vermutlich, damit sie eben da kompostiert wird. Aber warum hat er ihr die Haare abgerasiert zum Beispiel?
Ja, das bleibt alles offen.
Ja, und den Kampf, den es definitiv gegeben haben muss, erwähnt er ja auch nicht. Also das heißt, er hat sowieso versucht, das Ganze wie einen Unfall aussehen zu lassen und ist da weder gewillt, eben Selbstmord zu begehen, noch die Wahrheit zu sagen.
Also hatten wir heute 2 Fälle, wo die Bekanntschaften zum Tode führten.
Das stimmt.
Kann man so sagen.
Ja.
Ja, Tanja, und ich muss immer noch an den Metzgermeister 79 denken. Dieses Chatprofil schon allein, ne?
Ja.
Ja, Tanja, da hatten wir wirklich 2 krasse Fälle. Und so viel kann ich schon sagen. In der nächsten Folge habe ich wieder einen XY-Fall. Mhm. Und ich hoffe, ihr seid wieder alle dabei, wenn es heißt Crime of Your Life.